Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Julia Staffler.
Liebe FF-Hörerinnen, liebe FF-Hörer, herzlich willkommen zurück zu unserer neuen Podcast-Folge. Ja, die Olympischen Winterspiele, die liegen nun bereits 3 Monate zurück. Zeit also, Bilanz zu ziehen, dachte sich Kollegin Silke Hinterwaldner. Sie hat in der aktuellen Titelgeschichte abgerechnet und sich die Frage gestellt, was bleibt von Olympia? Auf der einen Seite geht es dabei natürlich um das Thema Geld, auf der anderen Seite geht es aber auch darum zu verstehen, wo Fehler gemacht wurden. Hinterwaldner sagt, bei ihrem Besuch in Antholz war die bleiernde Olympiamüdigkeit deutlich spürbar. Zu sehen sind nur noch die Baustellen entlang der Straße, aber ansonsten wirkt das Tal wie ausgestorben. Und heute hier zu Gast in unserem Podcast-Studio ist Ulrich Stoffner. Er ist Vorsitzender des Koordinierungskomitees für Olympia in Südtirol. Er spricht darüber, was uns von Olympia erhalten bleibt, wie viel der Staat in Südtirol rund um Olympia investiert hat und welche Lehren man im Hinblick auf die Ski-WM 2031 ziehen kann.
Herr Stoffner, danke dafür, dass Sie sich die Zeit nehmen für den FF-Podcast zum Thema Olympia, was bleibt? Was glauben Sie, hat sich Olympia ausgezahlt für Südtirol?
Ich würde sagen, in jeder Hinsicht. Es hat sich ausgezahlt sportlich. Es war nämlich ein wunderschöner Erfolg, auch für uns als Sportland Südtirol mit 9 Medaillen. 7 Medaillen dazu gewonnen, 2 im Übrigen auch von den Paralympics. Und das heißt, diese 7 Medaillen fügen sich zu den bisherigen 47 hinzu. Das heißt, wir haben jetzt 54 Medaillen als Südtirol und bestätigen uns doch als Größe im Bereich Wintersport.
Also die sportliche Seite war, glaube ich, für alle ein wunderbares Erlebnis. Aber wenn man Austragungsstätte ist für Olympia, dann hat das auch mit Geld zu tun. Es kommt Geld, wir geben Geld aus. Hat sich insofern dann bezahlt gemacht?
Ja, ich glaube, ist das richtig. Aber es ist auch richtig, so wie Sie die Frage jetzt einordnen. Weil zunächst einmal ist Olympia ein Sportfest. Es ist nämlich das größte Sportfest der Welt. Und für ein kleines Land wie Südtirol kann das eine Freude, auch ein Glück sein, ein Gastgeber dieser großen Veranstaltung sein zu dürfen oder gewesen zu sein. Und ich glaube, deswegen ist die Fragestellung zunächst so richtig. Ja, es war ein wunderschönes Sportfest. Südtiroler und Südtirolerinnen waren begeistert, haben viel mitgetan, haben mitgefiebert. Und das ist, glaube ich, etwas Gutes, weil zunächst ist Olympia tatsächlich eine Sportveranstaltung. Und dann ist richtig, was Sie sagen, es geht bei dieser Veranstaltung natürlich auch um mehr. Es geht auch um die Frage, was können wir im Rahmen von einer Sportveranstaltung von dieser Dimension, die in Südtirol stattfindet, dann auch an bleibendem Wert schaffen. Und darauf zielt Ihre Frage ab. Und dort würde ich auch sagen, kann Südtirol getrost und mit gutem Gewissen sagen, hier bleibt vieles zurück von dieser Olympiade an Investitionen und auch an Geld, das ausgegeben wurde.
Also wie viel bekommen wir, wie viel haben wir ausgegeben?
Man müsste unterscheiden zwischen den Kosten für die Veranstaltung selber, also Organisation und alles rundherum. Hier wird Südtirol am Ende in etwa 15 Millionen Euro ausgegeben haben, während für die Veranstaltung von staatlichen Geldern oder IOC-Geldern, also von Milano Cortina, weitere 35 Millionen in die Veranstaltung geflossen sind. Und zusätzlich zur Veranstaltung gibt es dann die Investitionen, also die nichts mit der Veranstaltung selber zu tun haben. Und bei diesen Investitionen schaut das Bild aus meiner Sicht besonders gut für Südtirol aus, weil wir haben hier, nennen wir es mal, 3 Typologien von Investitionen, die durch und mit Olympia in Südtirol möglich wurden. Und die erste Typologie betrifft die Sportstätte selber, also das Stadion in Antholz, ja, das ja modernisiert wurde.
Wir haben für das Stadion 58 Millionen noch einmal investiert, also wir, das Land, gemeinsam mit den staatlichen Geldern. Wobei es anfangs ja immer geheißen hat, eigentlich ist Antholz ja bereit für Olympia. Trotzdem haben wir jetzt so viel Geld investiert. Kann das gut sein oder war das vielleicht hier schon zu viel?
Aus unserer Sicht überhaupt nicht. Nochmal zu den Zahlen. 58, ja, insgesamt in Antholz mit den Vereinshaus, das gehört ja auch dazu in dieser Investitionskategorie Antholz, waren es dann 63 Millionen. Und von diesen Millionen stammen 35 Millionen vom Staat. Also der Staat hat hier investiert in die Modernisierung der Biathlonanlage. Und warum war das notwendig? Man kann ja sagen, wir hätten ja die Anlage schon gehabt. Das ist ja Ihre These. Und wir sagen, und das war der große Wunsch auch des Biathlon-Komitees in Antols und auch der Olympischen Organisation von Biathlon, war der große Wunsch, diese Sportstätte in Antols auszubauen und zu modernisieren, damit auf die nächsten Jahre hin der Weltcup in Antols sichergestellt ist und abgesichert ist. Und hier waren tatsächlich Investitionen notwendig.
In dieser Dimension?
In dieser Dimension, um abzusichern, dass wir ein Weltcup-Austragungsort sind, der Spitze ist und Spitze bleibt. Mhm. Und vermutlich wäre es möglich gewesen, den Weltcup vielleicht für ein paar Jahre auch noch so zu halten. Aber wenn man jetzt weiß, dass sich die Regeln im IBU, so nennt sich auch der Verband, der Internationale für Biathlon, ändern werden, auch für die Austragungsorte, und wir das heute schon wissen, wie sie sich ändern, und jetzt die Gelegenheit haben, eine Investition zu tätigen, dann ist es sinnvoll, dass wir uns heute schon an die künftigen Regeln anpassen, damit wir nicht noch einmal später investieren müssen. Weil jetzt nämlich das Besondere ist, dass wir als Land nur einen Teil der Investitionskosten tragen müssen, weil wegen und durch Olympia, durch den Olympiatopf der andere Teil, nämlich der größere Teil, vom Staat kommt. Und das ist eine Chance, die wir nutzen konnten.
Jetzt hat Antols das schönste Stadion der Welt, kann man das schon so sagen, oder?
Antols hat mit Sicherheit ein herausragendes Stadion, Biathlon-Stadion, das, würde ich sagen, sicher für andere jetzt auch ein Vorbild ist. Aber die anderen Stadien, die es gibt, die in Zukunft auch über die nächsten Jahre und vielleicht Jahrzehnte Biathlon-Rennen ausrichten möchten, die müssen sich sowieso anpassen. Und die werden sich eher jetzt an Antols anpassen, weil Antols schon diesen Standard jetzt hat, der in Zukunft dann die Regel sein wird.
Wir sind ein bisschen hängen geblieben bei den verschiedenen drei Punkten der Investitionen. Genau. Wir sind bei Punkt 1, Ausbau des Stadions. Große Investitionen gab es auch für die Bussertaler Straße, also Straßenbauprojekte, und die Rickertal-Schleife, was wiederum ein Bahnprojekt ist, das aber vor allem über den Wiederaufbaufonds BNRR finanziert worden ist.
Das ist richtig. Das ist eine wichtige Kategorie. Das sind, nennen wir sie, Mobilitäts- oder Straßeninfrastrukturprojekte. Und hier würde ich sagen, ist es gelungen, mit Olympiageldern oder eben durch Olympia Projekte endlich umzusetzen, die in Südtirol lange auf der Wunschliste waren, wofür bislang aber nie das Geld da war. Und das sind zum einen Gelder, die wir sonst aus dem Landeshaushalt finanziert hätten. Dazu zählen zum Beispiel eine neue Einfahrt in Sechsten, die neue Einfahrt in Antols. Dazu zählen neue Straßen in Toblach, auch in Kierns. Dazu zählen neue Brücken. Dazu zählt insbesondere die Umfahrungsstraße von Bercha. Das sind ja alles Vorhaben, die die Landesregierung umsetzen wollte, aber es war nie das Geld da. Und jetzt durch Olympia ist es möglich, dass diese Projekte zu einem ganz großen Teil finanziert wurden vom Staat. Der Gesamtanteil von Kosten sind ja 240 Millionen und der Staat trägt davon mehr wie die Hälfte, 135 Millionen. Das heißt, das müssen wir nicht aus dem Landeshaushalt zahlen, aber es wird jetzt umgesetzt. Und dann kommt hinzu, das, was Sie gesagt haben, das scheint mir ganz ein wichtiger Punkt, nämlich die Rickertal-Schleife. Das ist ein Wunsch, den Südtirol ja schon seit langem, langem gehabt hat. Aber Südtirol allein kann hier ja nichts machen. Das ist ja der Staat, RFI. Das sind praktisch die Staatsbahnen, die das machen müssen. Und dieser Kostenpunkt ist immens, 250 Millionen. Das führt dann am Ende dazu, dass das Zugfahren attraktiver wird, interessanter wird, weil man dann von Bruneck bis Bozen rund eine Viertelstunde weniger Zeit investieren muss. Und das schafft nun absolut eine Attraktivität für die Bahn. Und dahin wollen wir ja.
Aber Olympiageld ist das nicht, diese 250 Millionen.
Das ist korrekt so dargestellt. Es kommt nicht aus dem formellen Olympiatopf. Aber es ist eine Investition, die mit Sicherheit nur möglich wurde durch Olympia. Sonst hätten wir die Rickertal-Schleife jetzt nicht und hätten sie auf absehbare Zeit in Südtirol nicht. Insofern kann man sagen, es gibt ein direktes Olympiageld und es gibt andere Gelder, die wegen Olympia in Südtirol investiert werden. Da kommt im Übrigen noch was dazu. Und das ist eine Investition in die Stromsicherheit. Wir erinnern uns ja alle, es gab vor Jahren, 2019 war das zum ersten Mal, einen großen Stromausfall in der Bustertaler Gegend. Und das hing damit zusammen, dass die Stromsicherheit nicht garantiert ist, weil es nur einen Stromring gibt. Und wenn hier ein Ausfall ist, dann fällt das gesamte Bustertal aus.
Ja,
und hier war die Investition notwendig.
An die großen, relativ großen, für Südtirol großen Blackout in Bunegg und im Gardatal vor allem.
Genau. Ja. Und was war hier die Investition? Die war notwendig, dass die für die Stromversorgung zuständige Gesellschaft Terna in Italien dann einen zweiten Ring geschaffen hat und somit gibt es jetzt eine Stromsicherheit. Und dieses Geld, hier ist es gleich wie bei der Rickertalschleife, war mit Sicherheit nur möglich, weil es Olympia gibt.
Kann man aber sagen, so richtiges, echtes Olympiageld, wie viel das war, jetzt ohne diese positiven Nebeneffekte mit einzurechnen?
Ja, also wir könnten sagen, dass es rund 1,5 Milliarden Euro sind, die der Staat in Südtirol investiert hat im Zusammenhang mit Olympia. Reine Olympiagelder aus dem Olympiatopf werden es dann 280 Millionen in etwa sein.
Ja, okay. Ich habe immer das Gefühl, auch wenn man mit den Leuten draußen spricht, ja, manche sind auch einverstanden und froh über diese Straßenbauprojekte und die Rickertalschleife vor allem. Was doch aber schon beklagt wird, ist, dass das so spät kommt. Also manche dieser Projekte, gerade die Einfahrt nach Sechsten, dort haben die Bauarbeiten noch gar nicht begonnen. Kann das sein, dass das ein Fehler war, dass man da nicht früher damit gestartet ist oder schneller machen konnte?
Nein, das hängt einzig und allein zusammen mit den materiellen Zeiten, die notwendig sind bei solchen Vorhaben. Auch Straßenvorhaben brauchen Vorlaufzeit in der Planung, Projektierung und dann in der Ausführung. Und natürlich ist es jetzt schön zu sagen, wir haben Olympia als Aufhänger, damit wir jetzt die Finanzierung schaffen. Aber Olympia ist nicht der Moment, wo dann alles fertiggestellt ist. Olympia war für uns der glückliche Vorwand, um jetzt Gelder einschreiben zu können, die wir vorher nicht hatten. Aber die Realisierungszeiten gehen dann einen anderen Weg. Bestimmte Sachen waren möglich schneller umzusetzen und andere sind aus rein materiellen Zeitgründen halt später dran.
Ja.
So zum Beispiel auch Sechsten.
Noch eine letzte Frage zum Geld. Die Stiftung Milano Cortina, das wurde vor einigen Tagen bekannt, hat ein Defizit im Haushalt von 310 Millionen Euro. Südtirol muss da mitzahlen, wahrscheinlich 5 Millionen. Ist das etwas, was dann das Land wieder kalt erwischt oder was einfach für die Stimmung schlecht ist? Oder wie haben Sie reagiert, als Sie davon erfahren haben?
Ja, ich glaube, wir können das alles schon gut einordnen, warum hier am Ende bei der Bilanz ein Fehlbetrag steht. Wir müssen auch wissen, dass die Olympischen Winterspiele Milano Cortina und Antholz, die Spiele waren, in denen am wenigsten Budget zur Verfügung stand seit je. Also wenn man das kurz sich in Erinnerung ruft, wir haben für die Veranstaltung in etwa 1,6, am Ende werden es 1,7 Milliarden Euro sein. Für die Investitionen getrennt sind es dann noch einmal 3,4 oder 3,8 Milliarden. Und wenn man das jetzt in Vergleich setzt, zum Beispiel mit den Olympischen Spielen, die vorher waren, Peking, zitieren wir das. Wir wissen, dass dort in etwa eine Investitions- und Gesamtausgabe von über 30 Milliarden US-Dollar waren. In Sochi waren es über 50 Milliarden US-Dollar. Und die bis dato, nennen wir sie, kostengünstigste Version von Olympischen Winterspielen in einem demokratischen Land, weil ich habe jetzt Länder zitiert, wo es leicht ist, das Geld auszugeben, weil irgendein Machthaber das so will und entscheidet. Demokratische Staaten verfahren hier anders. Und die bisher günstigste Ausgabe von Olympischen Winterspielen war Vancouver. Und das war 8 Milliarden US-Dollar. Wenn man unseren Euro-Betrag in US-Dollar übersetzt, dann wären das rund 6 Milliarden US-Dollar von Milano Cortina. Und es haben viele Leute gesagt, es ist nicht möglich, Olympische Winterspiele mit so einem Budget durchzuziehen. Insbesondere dann nicht, wenn es dezentral organisiert ist, weil das eigentlich einen höheren logistischen Aufwand nach sich zieht. So, Milano Cortina und wir alle haben uns bemüht, wir mit, innerhalb dieses Kostenpunktes zu sein. Es hat sich aber dann schon ab einem bestimmten Moment ausgezeichnet, dass an allen Ecken gespart wurde. Vieles wurde tatsächlich nicht gemacht. Deswegen kam zuweilen ja auch ein Vorwurf von bestimmten Leuten. Man sieht ja nichts von Olympia.
Ja.
Das hängt ja auch damit zusammen, dass eben gespart wurde. Und für uns war das jetzt nicht eine Überraschung, dass in der Abrechnung es einen Fehlbetrag geben wird. Es laufen derzeit die Verhandlungen, wie wir diesen Fehlbetrag decken. hier ist besonders auch der Staat gefragt und da gibt es jetzt Verhandlungen und am Ende werden wir sehen, in welcher Weise und in welchem Ausmaß wir als Südtirol hier mitgehen werden.
Sie haben gerade gesagt, dass man so das Gefühl hatte, anfangs, man sieht ja gar nichts von Olympia. Gab es bei Ihnen den Moment, wo so richtig Olympia-Stimmung aufgekommen ist, wo die Euphorie für Sie begonnen hat, eben auch auf die sportlichen Bewerbe ausgelegt?
Ja, das ist eine schöne Frage, weil wir ja hier gerade im Bereich der Kommunikation eine wichtige Entscheidung gemeinsam getroffen haben, dass wir nicht möchten, große Kampagnen für Olympia fahren, öffentlichkeitswirksam, weil wir glauben, das ist ein schlecht eingesetztes Geld. Weil Leute wissen, dass Olympia hier stattfindet, wir müssen nicht den Leuten erzählen, dass Olympia hier stattfindet. Und wir haben eine Kommunikation gewählt, die ganz bewusst sich orientiert hat an der Information über Veranstaltungen und Rahmenprogramme, die wir gemacht haben. Und hier ist ja ganz viel geschehen. Wir hatten zum Beispiel eine Medaillenausstellung gemeinsam mit Künstlern. Wir hatten eine der ganz wenigen Fackelausstellungen, die vollständige Fackeln aller olympischen Wettbewerbe beinhalten. Hier in Südtirol gemeinsam mit dem Museum, wo das Museum selber sich beteiligt hat. Wir haben eine große Veranstaltung gehabt, so quasi unsere Auftaktveranstaltung, das On Fire mit Südtirol Philharmoniker und vielen Künstlern.
Aber wann ging das los mit der guten Stimmung
bei Ihnen? Genau, das will ich Ihnen genau in diesem Moment jetzt sagen. Und das heißt, wir haben das so getaktet, dass das Veranstaltungen sind, die dann eher später gestartet sind, ab Dezember, ab Jänner ganz besonders. Und ich glaube, unsere Kommunikation ist dann rund um diese Veranstaltungen, diese Events herum gestartet, auch mit dem Fackellauf, mit dem Einzug der Fackel, alles das. Und hier ist es gut gelungen, so ab Jänner dann Schritt für Schritt immer stärker dieses Olympiagefühl zu steigern und auch die Begeisterung, auch die Vorfreude. Und ich glaube, das hat geholfen, dass wir hier genau auf das gesetzt haben, auf ein sinnvolles, gut austariertes Rahmenprogramm, ohne zu übertreiben, aber eben auch zum Ausdruck zu bringen, dass Olympia hier ist. Und das gibt es ja nur ein einziges Mal im Land Südtirol. Und dann würde ich sagen, dass es schon gut gelungen ist, Schritt für Schritt.
Bei Ihnen persönlich also kam gar nie Olympiastimmung auf. Auf die Frage haben Sie noch nicht geantwortet.
Doch, es kam Olympiastimmung auf, natürlich sehr früh. Alle Leute, die involviert waren, und das waren ja wahnsinnig viele, in der Vorbereitung an den unterschiedlichsten Positionen, Stellen, Institutionen, die hatten natürlich Olympia-Feeling früher, aber das ist ein anderes Olympia-Feeling, das ist die Vorbereitung, das Wissen, dass es hier um etwas Großes geht, hier ist auch Anspannung dabei, nicht nur Freude, aber das richtige Olympia-Feeling im Sinne von Euphorie, dass man sich interessiert, wer hat wo gewonnen, wer macht mit, also richtig das Sportereignis, das vielleicht ist so 3 Wochen vorher bei mir persönlich auch gestartet. Ja.
Wie viele Rennen oder Wettbewerbe haben Sie denn angeschaut?
Ich war dann auf der Tribüne in Antholz 2-mal am Ende. Eigentlich nur. Aber
hatten Sie Glück mit Medaille oder
beim ersten Mal ja, beim zweiten Mal nicht. Ich glaube, das ist etwas wirklich Tolles zu sehen, was so ein Sportfest dann vermag, als Wirkung auszulösen. Weil nur wenn man dann dort ist, mittendrin, spürt man die Kraft so eines Sportfestes, weil es wirklich so verbindend wirkt. Über die Grenzen hinweg, über die Sprachen, über die Kulturen. Es ist eine Begeisterung, die die Leute trägt und die die Leute auch zusammenbringt. Und ich möchte betonen, dass es so viele Leute gegeben hat, die im Thema Olympia jetzt gearbeitet haben. Das war ein regelrechtes Heer von Leuten, in unterschiedlichen Rollen. Da geht es zum einen natürlich um die Veranstaltung in Antholz selber mit dem gesamten Team, die Gemeinde Antholz, die ja die ganz wesentlichen Leistungen erbracht hat. Dann gibt es die Mobilität und die Logistik, geführt von Martin Valazza, ungemein kompetent. Das Thema Sicherheit, das Thema Zivilschutz, geführt von unserem Zivilschutzchef Klaus Unterweger. Das Thema Sanität, geführt von Marc Kaufmann. Das Thema der Veranstaltungen, alles als Paket. Wir hatten eine Reihe von Veranstaltungen. Das Thema der Kommunikation mit Hannes Kröss und Claudia Mesner. Und das Thema Sponsoring. Es ist uns ja auch daran gelegen, dass wir Südtirol hier darstellen, auch mit unseren Produkten, weniger als Territorium, sondern besonders mit unseren Produkten. Und das ist ja gelungen durch eine Sponsoring-Vereinbarung, wo es uns am Ende sogar dann möglich gemacht wurde, etwas, was gemäß Vertrag nie denkbar gewesen wäre, dass wir sogar die Südtiroler Milch dort hatten. Die hat man auch getrunken und sogar im Café war die Südtiroler Milch drin.
Aber glauben Sie, dass vor mittlerweile 2,5 Monaten gingen die Wettbewerbe zu Ende. Dort stand eben lange der sportliche Aspekt, die Freude, die Euphorie, das Fest im Vordergrund. Ist es aber nötig, jetzt, wenn wir hier so stehen, diese Bilanz zu ziehen, wie wir das machen? Oder sollte man eigentlich das alles so belassen? Oder kann man Lehren daraus ziehen für die Zukunft?
Ja, ich glaube schon, dass das möglich ist, dass man Lehren daraus ziehen kann, und das sollten wir auch tun. Also ich würde sagen, die Feststellung ist, dass es in demokratischen, partizipativen Gesellschaften auch schwierig ist, große Entscheidungen, große Investitionen, hier auch ein Großereignis durchzusetzen. Wir erleben das ja auch in Deutschland jetzt, wenn Hamburg sich kandidiert oder München sich kandidiert hat für Olympia 2036 und Folgeolympiaden, dann sieht man ja diesen Prozess. Es ist ein schwieriger Prozess und ich finde das eigentlich auch gut. Es ist gut, dass es Leute gibt, die hier Bedenken einbringen, und es gibt ja Gründe, hier zu sagen, das ist nicht gut. Gerade bei Olympia muss man ja schauen, wenn man zurückblickt, dass Olympia eben nicht nur Glanz und Glorie war. Olympia gerade auch konnotiert ist mit den Themen wie Korruption. Eindeutig.
Oder hatten das Olympia. Sie Kontakt damit als Vorsitzender des Koordinierungs?
Nein. Ich glaube, Olympia, das IOC besonders, hat hier ja auch eine Läuterung hinter sich, einen großen Prozess. Gerade auch nach den letzten Olympiaden in den Autokratien, wenn man an China oder Russland denkt, wo ja Olympia auch missbraucht wurde. So, und aus all dem und vor allem der Erkenntnis, viel Geld irgendwo zu investieren in Anlagen, die danach eh niemand mehr braucht, das alles hat ja einen Denkumschwung, nicht nur bei vielen Leuten, die jetzt mitdiskutieren, ist das sinnvoll oder nicht sinnvoll, nach sich gezogen, sondern auch bei IOC selber, also bei den Verantwortlichen. Und insofern gibt es ja auch eine neue Ausrichtung. Und die neue Ausrichtung heißt ja ganz stark Legacy, also es muss am Ende was übrig bleiben für die Bevölkerung. Also ein Teil muss so sein, dass es dem Territorium weiterhin dient. Und ich finde etwas ganz Entscheidendes, was Olympia auch gelernt hat und die Leute von Olympia, IOC, gelernt haben, ist, dass wir nicht mehr wiederholen möchten die Olympiaden der vergangenen Jahre, wo an einem Ort alles hochgezogen wurde, investiert wurde und dann verlottert, sondern dass dann die Entscheidung richtig ist, dass man erstens Spiele dezentral organisiert, zweitens, dass man Anlagen nutzt, die es schon gibt, und drittens, dass man die kahle Veranstaltungskompetenz, also die lokalen Leute, die wissen, wie das geht, einbindet. Und das war der Super-Effekt auch hier in Antholz, und auch deswegen hat der Landeshauptmann Arno Kompatscher dieses Mal gesagt, da sind wir dabei.
Ja, Sie ziehen eine positive Bilanz auch für die Bevölkerung jetzt am Ende dieser Großveranstaltung. Aber es gibt doch bestimmt Punkte, wo Sie sagen, das würden wir anders machen, wenn wir nochmal könnten. Was ist das?
Ich glaube, ein Punkt ist das Thema Diskussion und Leute mitnehmen. Ich glaube nicht, dass es jetzt ein Fehler war, weil es war in gutem Glauben und es war ganz ernsthaft so gemeint, dass viele Leute aufbauen, entwickeln und sich vorbereiten für den Moment, wo Olympia dann da ist. Aber ich glaube, im Nachhinein betrachtet wäre es auch möglich gewesen, früher die Kommunikation zu Olympia zu machen über die Vorteile, die sich am Ende ergeben werden. Ich glaube, wir waren in dieser Kommunikation eher etwas spät dran, sodass sich Fronten auch schon verhärtet haben. Und ich finde gut den Dialog und die Gegenrede. Das macht ja Sinn, weil in der Regel führt ja auch eine konträre Position oft dazu, dass das Ergebnis besser ist. Und hier vielleicht hätten wir können Positionen auch früher abholen. Das wäre möglich gewesen. Und so hatten wir dann eine relativ verhärtete Situation, sodass dann eine große Voreingenommenheit auch da war. Und ja, auch eine Unerbittlichkeit in der Diskussion, die nie gut ist, die immer schlecht ist, besonders für eine Demokratie. Hier braucht es Ausgleich, hier braucht es auch den Kompromiss. Und ich glaube, dass am Ende wir wirklich sagen können, dass so wie wir Olympia gestaltet haben in Südtirol, so wie der Landeshauptmann, so wie die wesentlichen Akteure, im Übrigen auch der Landesrat Alfreider im Zusammenhang mit den ganzen Investitionen für die Mobilität, das gestaltet haben, kann man sagen, da bleibt wirklich so ein Riesenmehrwert für das Land da. Etwas, was wir ohnehin schaffen wollten und jetzt durch Olympia auch mit Unterstützung des Staates schaffen konnten. Ja. Und das nutzt allen. Und ich glaube, diese Botschaft, Die können dann alle auch mittragen.
Ja, weil Sie davor gesagt haben, die Bevölkerung mitnehmen. Südtirol bekommt ja insofern auch eine zweite Chance. Wenn man es so vergleichen kann man das nicht, aber man kann es schon versuchen mit der Ski-WM in Gröden 2031. Versuchen Sie da gerade auch die Bevölkerung stärker mitzunehmen oder läuft eh, wie es immer gelaufen ist?
Ich glaube, dass man hier sich schon doch einiges dann mitnehmen kann als sogenanntes Learning von Olympia. Ich glaube, dass Gröden ausgesprochen gut vorbereitet ist mit einer ähnlichen Situation, wie wir sie in Antols hatten, nämlich mit einem herausragend aufgestellten Organisationskomitee. Das hatten wir ja auch in Antols mit den Leuten dort, Lorenz Leitgeb, Erika Ballhuber, die ganzen Teams. Die machen ja seit Jahren Weltcup, die machen seit Jahren Weltmeisterschaften und brillieren jedes Mal. Und so verhält es sich auch in Gröden. Insofern kann man sagen, sind hier die Vorzeichen ziemlich ähnlich und eben auch die Straße hin zum Erfolg eigentlich ist relativ gut geebnet. Aber ich würde auch sagen, dass man sicher eine wichtige Aufgabe darin hat, Leuten auch immer zu erzählen, was jetzt geschieht, welche Investition getätigt wird, wofür, wie viel das kostet und was das am Ende bringt.
Ja. Danke sehr. Dann versuchen wir das. Danke, Herr Stofner, für das Gespräch.
Danke vielmals.
Ja, das war Silke Hinterwallner im Gespräch mit Ulrich Stofner. Kommen wir nun zu den restlichen Themen in der aktuellen Ausgabe. Es ist genau ein Jahr her, dass André Werth in Rom war und für die FF über die Wahl des neuen Papstes Leo XIV. Berichtete. Dort traf er auch Severina Bartonicek. Sie ist seit 2022 Vatikan-Korrespondentin für die katholische Nachrichtenagentur KNA. Die Journalistin begleitete den Papst auf seiner kürzlich stattgefundenen mehrtägigen Reise nach Afrika. André Werth sprach mit ihr über eben diese Reise, über die Auseinandersetzung mit dem US-Präsidenten Donald Trump und wie sich der Papst im Laufe des ersten Jahres veränderte. Ja, der Bürgermeister von Sint-Daufers, Josef Nöckler, hat mit seinen rückständigen Frauenaussagen im ganzen Land für Furore gesorgt. Damit macht er Familienpolitik wieder zum Streitfall. Warum es noch sehr viel mehr Streit und Debatte zum Thema braucht, schlüsselt Alexandra Aschbacher in ihrem Essay auf. Und ich habe mich mit der Trauerbegleiterin Margarete Profunzo getroffen. Im Interview erklärt sie, was Trauer eigentlich ist, welche Bedürfnisse Trauernde haben und wie Freunde und Familie ihnen sinnvoll beistehen können. Ja, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag, denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie's gut.